Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Ja, herzlich willkommen zur 23. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Mareike Mein, zum Thema die Europäische Union und ländliche Räume. Und Herrn Dr. Martin Scheele. Martin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich.
Ja, hi. Ja, kurz vor der Europawahl am 9. Juni finden wir es echt wichtig, uns auch mal im Podcast mit der EU zu beschäftigen. Das hatten wir schon ein bisschen im Vorfeld gemacht mit Stefan Kemper von der Deutschen Vernetzungsstelle zum Thema LEADER. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen näher reinzoomen und gucken, mit deiner Hilfe auch, Martin, was bedeutet denn eigentlich die EU für die ländlichen Räume? Und bevor wir das machen, möchte ich dich sehr gerne mal vorstellen. Du bist nämlich ein ausgebildeter praktischer Landwirt, Agrarökonom und hast da den Schwerpunkt Umweltpolitik gewählt und warst eine ganz schön lange Zeit bei der EU-Kommission, und zwar von 1993 bis 2019. Und zuletzt hast du da auch ein Referat geleitet, in welchem die ländliche Entwicklungspolitik in den Mitgliedsländern und Regionen koordiniert wurde. Und hattest auch ganz viele weitere Zuständigkeiten, wie die Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik, also kurz GAP, und insbesondere auch die Maßnahmen der ländlichen Entwicklung. Also wir haben hier einen absoluten Experten am Start, das freut mich wirklich sehr. Und jetzt bist du Honorarprofessor an der HU Berlin und gibst da einen Masterkurs Umwelt- und Ressourcenmanagement. Genau, und ich starte schon direkt mit der ersten Frage. Also ich habe gesehen, du warst über 25 Jahre für die EU tätig. Was hat dir da am meisten Spaß gemacht und warum?
Ja, ich kam ja damals aus dem akademischen Umfeld in eine, wie ich es empfunden habe, erstmal Bürokratie, in eine Verwaltung. Und ich war sehr überrascht über das Arbeiten in einer äußerst kreativen und wissenschaftsnahen Arbeitsumgebung. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, da meine Ideen, meine Kenntnisse einzubringen. Und ich war auch überrascht, in welch hohem Maß da das bessere Argument und die Fakten gezählt haben, wie viel Wert auf solide Analyse gelegt wurde. Also das hat sich sehr stark verbunden mit dem, was ich als Arbeitsweise gewohnt war aus dem akademischen Kontext. Und das ließ sich da dann natürlich in der Anwendung sehr schön weiterführen. Das andere, was mich immer sehr einregt und ja, was mir Spaß gemacht hat, war das Arbeiten und Lernen in einer internationalen Umgebung mit unterschiedlichen Hintergründen. Ich hatte zuletzt eine Unit mit 24 Mitarbeitern aus 15 Mitgliedsländern.
Oh, wow.
Und das war einfach sehr befruchtend.
Ja, das glaube ich sofort. Und wenn wir jetzt so mit Blick auf die ländlichen Räume mal gucken, was hat sich in dieser langen Zeit verändert? Also wie hat sich da die Bedeutung auch und der Fokus auf die ländlichen Räume verändert?
Ja, als ich gestartet bin, Anfang der 90er Jahre, gab es ja so schon etwas wie eine Legitimationskrise der gemeinsamen Agrarpolitik. Also viele erinnern sich noch, Milchseen, Butterberge, haben doch sehr auf die Akzeptanz der gemeinsamen Agrarpolitik gedrückt. Und das war dann der Grund, warum in der sogenannten McSherry-Reform die Preispolitik, die ursächlich für das Entstehen dieser Überschüsse verantwortlich war, abgeschafft wurde und die Landwirte mit Direktzahlungen kompensiert wurden. Und in dem Zuge, als diese Direktzahlungen eingeführt wurden, gab es dann auch die Geburtsstunde der Agrarumweltmaßnahmen, das heißt Geldzahlungen an Landwirte, die Umweltmaßnahmen unternommen haben auf ihren Betrieben über das, was aus ordnungsrechtlichen Gründen verpflichtend ohnehin gemacht werden musste. Und in diesem Zuge hatten wir dann ja eine langsame Hinwendung auch Richtung ländliche Entwicklung, die erst so aus Einzelmaßnahmen bestanden. Und am Ende der 90er Jahre gab es so ja auch Überlegungen, wie können wir denn langfristig Begründungen für die Agrarpolitik kriegen? Direktzahlungen als Kompensation, das trägt ja nicht auf lange Sicht, sondern irgendwann muss man auch überlegen, wofür wird das Geld denn ausgegeben? Und damals gab es als neues Leitmotiv die GAP an gesellschaftlichen Zielen auszurichten, um auch Akzeptanz zu sichern. Und das ging genau in Richtung der zweiten Säule, der ländlichen Entwicklungspolitik, die Dinge adressiert hat wie die Anpassung an neue Herausforderungen, Investitionsmaßnahmen, Einkommensdiversifizierung, lokale Projekte, Geld für Umwelt. Und das war inhaltlich eine neue Orientierung und von der Vorgehensweise, von der Art und Weise, wie Politik vor Ort umgesetzt wurde, war die Programmierung das Mittel der Wahl. Das heißt also, diese ländliche Entwicklungspolitik, die wurde nicht von Brüssel aus angeordnet, sondern mit Berücksichtigung regionaler Besonderheiten umgesetzt mit regionalen oder in einigen Mitgliedsländern nationalen Programmen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man regionale Besonderheiten aufgreifen kann und auch nationale und regionale Akteure in die Pflicht nimmt. Und auf dieser Basis gab es eine weitere Entwicklung bis zur letzten Reform, wo nämlich die Programmierung, die wir eben aus der zweiten Säule kennen, letztlich das Modell für die Umsetzung der gesamten GAP war. Gleichzeitig auch neue Möglichkeiten der Mittelumschichtung aus der ersten in die zweite Säule, was dann auch wieder das Gewicht der ländlichen Entwicklungspolitik stärkt.
Und wie war da so die Stimmung in deiner Unit? War das freudig oder war das eher so, da kommt ja einiges auf uns zu, auch an Aufwand?
Ja, für uns war das natürlich keine Überraschung, weil wir an diesen Dingen immer, wenn es um die Konzeption der Politik ging, immer mit Analysen und Hintergrundpapieren mitgearbeitet haben. Also insofern waren wir Teil des Prozesses des Politikvorschlags seitens der EU-Kommission. Und ich habe dann auch im Rat, in der Ratsarbeitsgruppe, diese Dinge in Diskussionen mit den Mitgliedsländern vertreten. Also insofern kam das nicht überraschend.
Okay, aber es klingt schon so, als ob das auch immer komplexer geworden ist und damit ist dann wahrscheinlich auch dein Bereich auch immer mehr gewachsen, oder?
Ja, also ich würde sagen, komplexer insofern, als dass wir eine differenziertere Umsetzung in den Mitgliedsländern, in den Regionen hatten. Aber sagen wir mal so, gleichzeitig wurde das Ganze auch logischer, weil die Herausforderungen und die Chancen, die sich vor Ort zeigen, klarer als Basis für die Politikumsetzung genommen wurde. Also insofern, wenn man viele unterschiedliche Dinge dann einzeln sich vornimmt, ist das mit der Komplexität auch nicht so problematisch. Also, und ich sehe auch nicht, dass es dazu eine Alternative gab.
Und wenn du jetzt so auf die EU blickst, was bedeutet sie für dich? Eine kleine Frage, so am Anfang.
Ja, ich muss sagen, EU ist für mich ein Anliegen gewesen, auch schon als ich zur Schule ging. Also von den Eltern hörte man ja immer, dass die EU letztlich ein Friedensprojekt war. Das heißt also, dass die EU letztlich ermöglicht hat, dass unterschiedliche Staaten innerhalb Europas friedlich miteinander arbeiten und Übereinkünfte treffen. Und natürlich gibt es dabei Streit und das ist ja auch nicht zu übersehen. Aber man muss dabei bedenken, dass 12 Jahre vor Gründung der EU noch aufeinander geschossen wurden.
Ja.
Und ich denke, auch heute ist für mich die EU immer noch etwas, was ich verbinde mit Frieden und Verständigung. Und darüber hinaus steht die EU natürlich für eine enorme Wirtschaftsentwicklung, für ein Leben in großer kultureller Vielfalt, unterschiedliche Kulturen, Traditionen, Landschaften, unterschiedliche Speisekarten. Und das alles dann, wenn man zurückblickt, bei einer doch über die Jahrhunderte sehr eng verwobenen Geschichte.
Martin, wir haben ja gesprochen über die Bedeutung der EU für dich. Was ich auch noch wichtig finde zu wissen ist, was ist denn eigentlich die Bedeutung der EU für unseren Alltag? Das kommt ja meistens viel zu kurz, dass man sich darauf auch mal besinnt und denkt, ach Mensch, das ist auch EU. Also was für eine Bedeutung hat die EU für unseren Alltag?
Ja, als erste Antwort würde ich etwas sagen, was vielleicht überraschen wird. Nämlich EU bedeutet Bürokratieabbau. Oft verbinden ja Leute mit der EU Bürokratieaufbau. Aber was wir, glaube ich, bedenken müssen, und das ist so selbstverständlich geworden, dass ein einzelnes Regelwerk statt 27 Regelwerke eine enorme Bürokratieersparnis bedeutet. Das heißt also, wenn wir Produktnormen, Inhaltsstoffe, Gesundheitsstandards, wenn wir das alles für unseren Warenverkehr 27 Mal auf eine leicht unterschiedliche Art und Weise regeln, dann schafft das eine enorme Bürokratie. Und das ist ja auch das, was die Briten im Moment nach dem Brexit erfahren.
Ja.
Also insofern, es wird von vielen selbstverständlich genommen, aber es ist keineswegs selbstverständlich und es ist eine Vereinfachung. Leider kriegt dann der Bürokratievorwurf so eine Richtung gegen Brüssel, aber tatsächlich schafft es weniger Bürokratie. Und dann gibt es natürlich noch weitere Beispiele, die ja so selbstverständlich geworden sind und unseren Alter leichter machen, wie zum Beispiel das Roaming beim Telefonieren über die Grenzen hinweg im Urlaub oder wenn man aus anderen Gründen unterwegs ist, das Reisen ohne Grenzkontrollen, die gemeinsame Währung. Wir haben uns da so dran gewöhnt, aber wenn man sich mal zurückerinnert, wie das war, als es das nicht gab, das ist schon eine sehr starke Erleichterung des Alters.
Absolut, und man könnte da noch so viel mehr hinzufügen, ne? Wie Erasmus zum Beispiel. Ja, also ich glaube auch meine Generation, ich bin 86 geboren, wir können uns das gar nicht mehr anders vorstellen, ne? Was für eine Freiheit wir auch durch die EU einfach haben. Und was denkst du, was kann die EU für die ländlichen Räume bedeuten?
Ja, vielleicht an der Stelle muss man da auch sagen, wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, die EU ist nicht irgendwas Äußerliches, was auf die ländlichen Räumen runterfällt. Eigentlich sind wir alle die EU und in den verschiedenen Mitgliedsländern, in den verschiedenen Regionen teilen wir viele Chancen und Probleme. Und da sehen wir eben, dass diese Chancen innerhalb der EU durch größere Märkte, Produktvielfalt, Jobs in anderen Mitgliedsländern genutzt werden können und dass die Probleme besser adressierbar sind. Das heißt also, viele der Probleme, mit denen wir uns konfrontiert sehen, sind ja im Grunde genommen einzelstaatlich kaum sinnvoll zu lösen. Und auch international hat die EU insgesamt ein größeres Gewicht. Das ist jetzt nicht spezifisch für den ländlichen Raum, aber für den ländlichen Raum gilt das natürlich genauso. Und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, EU, da ist so als Synonym oft der Begriff, das kommt aus Brüssel. Aber der Verweis auf Brüssel als so einen abstrakten Repräsentanten der EU, das ist ja ein schiefes Bild, weil das übersieht einfach, dass Entscheidungen in Brüssel und über die Politiken der EU einzig und allein von den gewählten Regierungen der Mitgliedsländer und den gewählten Vertretern des EU-Parlaments getroffen werden.
Ja. Absolut. Und das schließt auch wieder den Kreis, weshalb die Wahl am 9. Juni dann auch so wichtig ist, ne? Da werden dann die gewählten Vertreterinnen eben neue Gesetze gestalten, beschließen, den EU-Haushalt genehmigen, den Präsidenten und die Mitglieder der Europäischen Kommission auch dann wählen. Also das sind ja mehrere Punkte, die da auch dann durchaus auch Einfluss haben auf die Bevölkerung der ländlichen Räume, ne?
Ja, absolut.
Und es gibt ja EU, da denkt man ja direkt auch an EU-Fördermittel, auch für die ländliche Entwicklung. Was denkst du, was gibt's da für wichtige Impulse auch durch EU-Fördermittel?
Ja, also wenn wir über Förderung im ländlichen Raum sprechen, dann denken wir ja sehr schnell an die ländliche Entwicklungspolitik. Und da gibt es ein ganzes Arsenal von Maßnahmen. Es gibt Investitionsbeihilfen, die den Menschen im noch einen ländlichen Raum helfen, neue Herausforderungen zu bewältigen, die das Wirtschaften zukunftsfest machen. Es sind Vermarktungsmaßnahmen, neue Technologien, neue Einrichtungen, die Infrastruktur, das alles ist sehr wichtig. Wir haben dann in der ländlichen Entwicklung die sogenannte Ausgleichszulage. Das ist so eine Art zusätzliche Direktzahlung in Regionen, die weniger wettbewerbsfähig sind aufgrund der natürlichen klimatischen Verhältnisse. Wir haben dann schließlich das breite Spektrum der Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen. Und das ist eine Bezahlung für Umwelt- und Klimadienstleistungen seitens der Landwirte, die eben entsprechende Anpassungen ihres Managements vornehmen, die Blühstreifen anlegen, Heckenpflege, Extensivierung, aber auch die Förderung des Biolandbaus. Also diese Zahlungen für umweltverträgliche Methoden und das Management von Umwelt und Ressourcen ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und wir haben dann schließlich die lokalen Projekte, die über LEADER gefördert werden. Wir haben die Europäische Innovationspartnerschaft, die Wissenschaftler und Praktiker vor Ort zusammenbringen, um neu Erkanntes auch in der Praxis auszutesten. Und das alles stimuliert Zusammenarbeit vor Ort und ja, initiiert Ideen schmieden, die sehr große Synergieeffekte haben können. Aber bei all dem müssen wir bedenken, der Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, also die abgekürzt ELA, das ist ja nur ein Fonds unter mehreren und als eher landwirtschaftlich ausgerichteter Fonds bietet der ELA natürlich nicht eine ausreichende Förderung für den ländlichen Raum, für die ländliche Entwicklung als Ganzes. Weil da brauchen wir natürlich mehr. Ländliche Entwicklung ist nämlich mehr als Landwirtschaft. Die ist in der Fläche dominant, keine Frage. Aber wenn wir uns die Wirtschaftsleistung in Deutschland 0,8% am Bruttoinlandsprodukt und die Arbeitsplätze 2% angucken, die für die Landwirtschaft anzusetzen sind, dann ist das doch eher ein kleinerer Bereich. Und deshalb müssen wir ein bisschen breiter gucken, wenn wir über ländliche Regionen, ländlichen Raum und Förderung ländlicher Entwicklung gucken. Das ist zunächst mal die Infrastruktur und die Dienstleistungen, die eben nur sehr begrenzt über die ländliche Entwicklung finanziert werden kann. Und deshalb brauchen wir letztlich das gesamte Spektrum der EU-Politiken, Kohäsionsfonds, Regionalfonds, Sozialfonds, die genau spezifische Hilfen bieten für Infrastruktur, für Investitionen und für Arbeitsplatzsicherung. Und wir brauchen dann natürlich auch die gesamten nationalen und regionalen Instrumente der Sozial- und Wirtschaftspolitik, der Bildungspolitik, Raumplanung, Infrastrukturausbau, die alle zusammenspielen. Und wenn wir das ganze Spektrum zusammennehmen, ist natürlich vergleichsweise die Reichweite des ELA so ein bisschen begrenzt, ist keine Frage. Aber dennoch, wenn wir den ELA umsetzen, dann müssen wir natürlich im Auge haben, dass der ELA seine Ziele erreicht und in Abstimmung mit anderen Politiken umgesetzt wird.
Ja, da kommen wir auch nochmal zu sprechen drauf. Du hast ja einen ganz schön bunten Blumenstrauß auch an Fördermitteln aufgezählt. Dennoch ist mir eine aktuelle Studie, die im Auftrag des EU-Ausschusses der Regionen im Auftrag gegeben wurde, die ist mir ins Auge gestochen. Da geht es nämlich darum, dass sich so eine Geografie der Unzufriedenheit abzeichnet. Was ist denn damit gemeint? Also kommt das dann nicht an von den Fördermitteln? Oder was denkst du dazu? Wie könnte auch damit umgegangen werden?
Ja, ich glaube, diese Geografie der Unzufriedenheit, die ja auch oft eine Ablehnung der EU-Mitgliedschaft beinhaltet, die muss man in einem weiteren Rahmen sehen. Also generell würde ich sagen, wenn Menschen soziale und wirtschaftliche Probleme haben, dann entsteht Unzufriedenheit, dann sieht man nur die Kosten der EU, man sieht nicht die vielfältigen Erträge, die selbstverständlich genommen werden. Und in so einer Gemengelage haben dann Demagogen ja doch ein leichtes Spiel, wenn sie behaupten, dass alles besser wird, wenn jeder nur an sich selbst denkt, wenn man die eigenen Probleme nur für sich selber löst. Und wenn wir dann aber mal uns Beispiele vor Augen führen wie den Brexit, dann haben wir hier doch einen Vorgang, da können wir beobachten, dass die Verheißungen des EU-Ausstiegs in keiner Weise eingetroffen sind.
Nicht zutreffend.
Verlorene Märkte bedeuten dann Arbeitslosigkeit. Und was auch noch zu beachten ist, wenn ein nationales Regelwerk entsteht, aber dieses Land wie Großbritannien wirtschaftlich immer noch verbunden ist mit anderen Ländern, dann heißt das natürlich zusätzliche Bürokratie. Und auch das erfahren die Briten im Moment. Und schließlich ist es so, dass in internationalen Verhandlungen, auch über Wirtschaftsabkommen, ein einzelnes Land einfach auch nicht das nötige politische Gewicht auf die Waage bringt. Also das heißt, vor diesem Hintergrund, ja, sehen wir, dass hier Unzufriedenheit entsteht, aber wir beobachten auch eben Prozesse auf Grundlage derer wir erklären können, dass die EU ein lohnendes Projekt ist. Was ist also zu tun, wenn wir mit dieser Unzufriedenheit umgehen. Also zuallererst denke ich, ist es wichtig, dass wir alles Machbare tun, um zu verhindern, dass Menschen sozial und wirtschaftlich ins Abseits geraten, weil da braut sich dann immer was zusammen. Aber natürlich ist Unzufriedenheit auch oft eine Frage von Wahrnehmung, Befindlichkeit oder ist auch ein Resultat von Desinformation. Und da müssen wir ansetzen, da müssen wir mehr und besser erklären. Und dabei hilft es doch, dass die EU eigentlich ein Paradebeispiel für eine gelungene supranationale Zusammenarbeit ist. Wir müssen das erklären. Das lässt sich erklären in Bezug auf wirtschaftliche und soziale Erfolgsstorys. Und diese Erklärungen müssen auch schon in den Schulen ansetzen, bei Schülern, Lehrern. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, das zu erklären. Und schließlich, und denke, das ist auch sehr wichtig, müssen wir das Engagement und die Beteiligung vor Ort im Auge haben. Auch bei der Politikumsetzung. Das heißt also, Möglichkeiten wie zum Beispiel die LEADER-Projekte müssten genutzt werden, um Leute vor Ort zu mobilisieren und zu interessieren an gemeinsamen Lösungen. Und letztlich ist auch jeder und jede gefordert, bei diesen Diskussionen um Unzufriedenheit sich nicht wegzuducken, sondern ja, zu vermitteln und zu argumentieren.
Könnte das auch eine Lösung sein, dass es so eine Art Fraktion der ländlichen Parteien im EU-Parlament gibt? Also vor der Entwicklung, dass jetzt im März 2023 in den Niederlanden die Bauer-Bürgerbewegung zweitstärkste Kraft geworden ist oder auch in Frankreich die Alliance Rurale gegründet wurde. Also meinst du, da gibt es eine Chance oder wäre das zu begrüßen oder wäre es eher schwierig, wenn in der nächsten Legislaturperiode eben so eine Fraktion der ländlichen Parteien im EU-Parlament dabei wäre?
Ja, ich meine, da müsste ich spekulieren. Also, ob das eine Chance hat, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Und genau genommen hielte ich das auch gar nicht für sinnvoll. Denn wenn wir uns mal angucken, das Verhältnis Stadt und Land haben gemeinsam die großen Probleme wie Wirtschaft, Inflation, Pandemie, Klima. Das ist ja nicht nur ein rein ländliches Problem, sondern das geht alle Regionen an und Stadt und Land sind voneinander abhängig. Sie ergänzen sich mit unterschiedlichen Stärken, mit unterschiedlichen Schwächen. Und aus dieser Kooperation entsteht ja doch ein Potenzial für eine gemeinsame Bewältigung von Problemen und die Erarbeitung von Zukunftschancen. Und insofern glaube ich nicht, dass es gut ist, diese Trennung in Stadt und Land versus den Rest vorzunehmen. Was ich wichtig finde, wäre, auf der politischen Ebene einen Prüfmechanismus zu etablieren, bei dem systematisch bei EU-Politiken zu prüfen ist, welche Auswirkungen diese Maßnahmen in ländlichen Räumen haben. Und einen solchen Prüfmechanismus hat die Kommission kürzlich vorgeschlagen, auch in Anlehnung an eine ähnliche Forderung, die schon 2016 in der Erklärung von Cork vorgeschlagen wurde.
Ja, genau, da leitest du direkt rüber zu meiner nächsten Frage, nämlich die Erklärung von Cork. Ich habe in Vorbereitung zu der Aufnahme tatsächlich einen Vortrag von dir gefunden für die agrarsoziale Gesellschaft, den du 2016 gehalten hast zum Thema die Erklärung von Cork. Und das fand ich irgendwie so schön, weil mich das auch an eine Podcast-Aufnahme mit Wolfgang Reimer von der ASG erinnert hat. Der war auch schon mal hier zu Gast. Und ja, da warst du ja hautnah dran. Also, und letztendlich ist das ja auch ein wichtiger Meilenstein für die EU-Förderpolitik, auch gerade in Bezug auf die ländlichen Räume. Kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was ist genau da passiert? Und inwiefern ist das jetzt auch ein wichtiger Meilenstein für die 2021 veröffentlichte Vision für die ländlichen Räume?
Ja, also 2016, das war das 20-jährige Jubiläum der Cork-Konferenz, damals noch unter Kommissar Fischler von 1996. Und bei dieser Cork-Konferenz 1996 wurde ja der Grundstein für die heutige ländliche Entwicklungspolitik als zweiter Säule der GAP gelegt. Und dieses 20-jährige Jubiläum sollte dann Anlass sein, für eine umfassende Bestandsaufnahme. Einfach mal zu gucken, wie weit sind wir gekommen mit der Lächelentwicklung, wie fügt die sich ein in das Gesamtgefüge der gemeinsamen Agrarpolitik und der benachbarten Politiken. Und bei dieser Konferenz 2016 in Cork kamen insgesamt so rund 250 Teilnehmer aus Agrarverbänden, Umweltverbänden, Ministerien, Verwaltung und Wissenschaft zusammen. Und der Anspruch, das Ziel der Konferenz war, einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungstrends zu werfen und zu diskutieren, welche Zukunft die verschiedenen relevanten Politikbereiche, die im ländlichen Raum ihre Wirkung haben, welche Zukunft diese Politik haben kann, welche Entwicklung da gefördert werden soll. Inhaltlich ging es letztlich um Land als Lebens- und Wirtschaftsraum, dann Blickpunkt Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Dienstleistungen, wissenschaftliche Entwicklung, Bildung, Innovation. Dann ging es um Umwelt und Klima und natürlich auch sehr viel um die Mobilisierung von Aktivitäten vor Ort, die Beteiligung von Menschen bei der Politikumsetzung. Und die Ergebnisse dieser doch sehr breit angelegten und zukunftsorientierten Diskussion, die wurden dann in einer Erklärung von Cork zusammengefasst.
Genau.
Und die Kernbotschaft dieser Erklärung war, auf die Notwendigkeit einer ergebnisorientierten Politikumsetzung hinzuweisen. Was versteht man darunter? Es ging darum, dass eine ergebnisorientierte Politik zunächst eine solide Analyse von Stärken und Schwächen in den ländlichen Räumen unternehmen muss, wo geguckt wird, wo hakt es, wo sind Potenziale, um dann auf dieser Grundlage die gesamte Agrarpolitik in Abstimmung mit den benachbarten Politiken in einem gemeinsamen strategischen Rahmen zu programmieren. Also das, was jetzt bei der letzten Reform entschieden wurde, nämlich die Strategiepläne für die gesamte GAP zu konzipieren, war schon auf dieser Core-Konferenz diskutiert und gefordert worden.
Und jetzt, wenn du die Vision für ländliche Räume siehst, also ist das ergebnisorientierte Politik? Was denkst du darüber? Also ist die Rolle und Bedeutung der ländlichen Räume in der EU damit gestärkt worden? Oder was fehlt da auch?
Ja. Also die Vision für den ländlichen Raum, das ist ja ein Papier, was eine Mitteilung an den Rat, an das Parlament, das parallel zur Diskussion der Agrarreform und ja schon zu der Zeit, als die ersten Strategiepläne vorgreifend auf das Verhandlungsergebnis erarbeitet wurden, da sollte diese Vision für den ländlichen Raum letztlich begleitend Diskussionen anregen. Und die fügt sich ein eigentlich in das, was in Cork gestartet ist. Die Cork-Erklärung war ja letztlich eine Leitlinie für die Reform 21 und hat auch tatsächlich umfassende Veränderungen eingeleitet. Also drei Viertel der GAP-Ausgaben waren ja früher pauschal in Brüssel administriert worden und mit der Reform ging es dann darum, geht es heutzutage darum, die Politik über Strategiepläne insgesamt in allen Mitgliedstaaten, in allen Regionen zu etablieren. Und dabei war auch ein ganz wichtiges Leitmotiv, dass die Politik solide Begründungen erhält. Das heißt, dass man sich gut aufstellt in schwierigen Diskussionen. All diese Aspekte finden sich natürlich auch in der Vision für den ländlichen Raum wieder. Und da muss man sich auch den Kontext einer solchen Mitteilung an den Rat und an das Parlament vergegenwärtigen. Normalerweise werden solche Mitteilungen gemacht, um eben verhandlungsbegleitend Diskussionen zu führen, zu erklären, Konsens herzustellen und gleichzeitig auch so ein bisschen die Leitplanken und Leitlinien für die politischen Verhandlungen zu diskutieren. Und das hat die Vision für die ländlichen Räume sicherlich geliefert. Was sie nicht ist, sie ist keine eigenständige Politik, sondern greift das auf, was dann in den Rechtsvorgaben der gemeinsamen Agrarpolitik vom Rat und vom Parlament entschieden wird. Und eine solche Mitteilung hat natürlich auch die Funktion, bei der Umsetzung dieser Politik dann ja auch Konsens herzustellen, zu erläutern, zu erklären, Aktivitäten zu mobilisieren, um eben sicherzustellen, dass die Politikumsetzung erfolgreich ist.
Genau, das wollte ich nämlich gerade nochmal ergänzen. Dann gibt es ja den Pakt für den ländlichen Raum und dann ja auch noch den EU-Aktionsplan für den ländlichen Raum mit diesen 30 Maßnahmen, die ja dann auch umgesetzt werden sollen.
Ja, das ist genau der Punkt. Also da wird im Grunde genommen vorgedacht, wie sich die Politikumsetzung dann real in den Mitgliedsländern, in den Regionen artikuliert. Ob das nun gelingt, das ist, glaube ich, zu früh, da ein Resümee zu ziehen. Aber wenn ich mir die ersten Ansätze angucke, die im Aktionsplan und in dem Pakt für den ländlichen Raum sichtbar werden, würde ich sagen, kann man vorsichtig optimistisch sein, dass es gelingt.
Wo wir auch wieder zu deinem Thema kommen, ne? Evaluation von EU-Maßnahmen, ne? Das hast du ja auch jetzt öfter auch schon angesprochen, dass das eben so wichtig ist. Und das wäre natürlich dann auch bei so einem EU-Aktionsplan für die ländlichen Räume auch ganz besonders wichtig, da dran zu bleiben. Da hattest du dir ja auch gewünscht, so hatte ich das verstanden, dass es da nochmal eine andere Art von Evaluation gibt, oder?
Ja, die Evaluierung ist ein recht schwieriges Thema. Oft wird ja gefordert, dass man stärker quantitativ rangeht, dass man harte Fakten über die Maßnahmenwirkung hat. Ich war 5 Jahre lang verantwortlich für die Evaluierung der gemeinsamen Agrarpolitik. Und ich muss sagen, es ist ein äußerst schwieriges Geschäft, weil das hat auch Gründe. Also Entwicklung ländlicher Gebiete ist ja von sehr vielen Faktoren abhängig. Da gibt es viele Interaktionen mit Einflüssen, die jetzt nicht allein aus der Politik kommen. Das heißt, es gibt die nationale, EU-weite und auch die globale Wirtschaftsentwicklung, die ihre Wirkungen hat. Wir haben das Verhalten der Menschen, verändernde Fähigkeiten, sich auf neue Situationen einzustellen, ja, Kapazität für Innovation. Wird wiederum von Wissenschaft und Ausbildung beeinflusst. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist es relativ schwierig, die Wirkung einer einzelnen Politik oder Maßnahme zu isolieren, geschweige denn ist man in der Lage, das alles quantitativ darzulegen.
Stimmt.
Also, was man machen kann, ist durchaus aus Fallstudieneffekte von Förderpolitiken abzuleiten. Und da kann man auch recht solide Aussagen treffen. Die Quantifizierung, die oft gerade auch von seitens der Ökonomen propagiert wird, halte ich dagegen für ja sehr schwierig. Es gibt da Ökonomen, die das Ganze versuchen, mit Modellen zu erfassen, aber solche Modelle sind dann doch oft hypothetischer Natur und sind dann auch nicht aussagekräftiger als qualitative Einordnungen. Aber was ich schon, sagen wir mal, wünschenswert finde, ist, dass die Faktenlage für die Evaluierung verbessert wird. Das heißt, es gibt einen eklatanten Mangel an umfassenden statistischen Daten, an längeren Zeitreihen. Und da muss sicherlich noch was passieren. Im Moment sieht es so aus, und das ist meine Erfahrung auch aus den letzten Jahren, dass beim Thema Statistik in der Verhandlung von Eurostat und Mitgliedsländern doch eher seitens der Mitgliedsländer Sparbedenken angemeldet werden und das Engagement für den notwendigen Ausbau der Statistik sich doch sehr in Grenzen hält.
Verstehe. Also du wünschst dir mehr Daten. Wenn du dir noch was anderes wünschen könntest in Bezug auf die Förderung der ländlichen Räume durch die EU, was wäre das noch?
Ja, also ich würde sagen, in Zukunft ganz wichtig, denke ich, ist es, dass wir diesen Weg der ergebnisorientierten Politikumsetzung weiterverfolgen. Das ist jetzt nichts Neues, aber das ist letztlich mit der Reform in Gang gesetzt worden. Und ich denke, es gibt keine Alternative dazu. Und warum nicht? Weil die Politik muss nachvollziehbar sein. Das heißt, sie muss darlegen können, dass sie in der Lage ist, Probleme zu lösen und positive Entwicklungen anzustoßen. Und letztlich ist dabei auch ganz wichtig, dass diese politische Perspektive sich auch nicht auf die berufsständischen Interessen beschränken kann. Das ist so ein bisschen oft die Wahrnehmung von Interessenvertretern, die die GAP diskutieren, dass man sehr stark auf die bäuerlichen Anliegen Gewicht legt. Das verstehe ich auch und das hat auch seine Bedeutung. Aber trotzdem muss auch die GAP in der Perspektive gesamtgesellschaftlicher Anliegen erklärbar sein. Also Umwelt, Klima, Entwicklung im ländlichen Raum, wirtschaftliche Entwicklung ganz allgemein, die Stellung der Landwirtschaft in den Wertschöpfungsketten, nicht nur als Konkurrenz zum vor- und nachgelagerten Bereich, sondern auch als ein erfolgreiches Wirtschaften in Kooperation. Das heißt, diese gesamtgesellschaftlichen Anliegen ist das, was letztlich die Akzeptanz auch für die gemeinsame Agrarpolitik schafft. Und auf so einem Nachweis der Akzeptanz basiert letztlich jede Politik. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn die Kassen sehr knapp bestellt sind. Und deshalb glaube ich, dass landwirtschaftliche Interessenvertreter sich auch keinen Gefallen täten, wenn sie sich diesem Politikwettbewerb, diese Erklärung des Beitrags zum gesamtgesellschaftlichen Interesse verweigern. Denn es besteht ja dann doch irgendwann die Gefahr, dass dringend benötigtes Geld mangels Begründung dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht. Und das Geld brauchen wir. Die Gelder der GAP werden gebraucht, wenn es um Sicherung von Umwelt und Klima und Tierwohl geht, die ja auch nicht überwiegend durch verpflichtende Standards umgesetzt werden sollen. Nee, wir wollen eine Förderung nachhaltigen Wirtschaftens. Und wenn es um Umwelt- und Klimadienstleistung der Landwirte geht, dann ist es auch adäquat und erforderlich, dass diese bezahlt werden. Und auch für neue Impulse, neue Chancen, Reaktion auf neue Herausforderungen können wir auch Förderung gebrauchen. Es ist dringend erforderlich, um eben ländliche Politik auch anzuschieben. Das heißt also, hier ist viel zu tun. Es stehen viele Aufgaben an, die auch Geld kosten. Aber das werden wir nur sichern können, wenn die Politik, die für diese Zwecke etabliert wird, auch den Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit erbringt und den Nachweis dessen erbringt, was von dieser Politik zum Gesamtinteresse beigetragen wird. Letztlich bin ich dann auch noch überzeugt, und das ist auch ein Punkt, der ganz sicher weiter verfolgt werden muss, dass erfolgreiche Politik immer auch Beteiligung vor Ort und lokales Engagement braucht, um erfolgreich zu sein.
Ja, na klar. Martin, ich bin tatsächlich schon bei meiner letzten Frage angelangt zum Thema Landü-Ei. Einige werden es schon kennen, die den Podcast öfter mal gehört haben. Wir haben hier so eine Tradition im Podcast, dass Gäste, Gästinnen das Landü-Ei auspacken können. Und zwar ist es da einfach eine Frage an dich. Welche Beobachtung oder welchen Fakt hast du gesehen, gemacht über die ländlichen Räume, wo du wirklich überrascht warst, wo du dachtest, hups, was ist das? Das wusste ich ja noch gar nicht über die ländlichen Räume. Gibt es da was, was du mitgebracht hast?
Ja, es ist eher eine Begebenheit. Also meine Schwiegermutter hat ein Haus in einem kleinen Dorf im Münsterland und da war eine Bürgerversammlung zur Dorfentwicklung anberaumt worden im Feuerwehrhaus. Und zwar in einer Situation, in der es massiven Unmut gegeben hatte wegen Aufstellung von Windrädern ohne Bürgerbeteiligung.
Naja.
Ein stillschweigender Abriss eines alten Bauernhauses in der Dorfmitte. Ja, Unzufriedenheit mit den Plänen zur Dorfbebauung. Und meine Frau und ich sind dann hingegangen, haben gedacht, naja, vielleicht sitzen wir da alleine im Feuerwehrhaus. Und wir waren dann doch sehr überrascht. Es war eine so hohe Teilnahme und anschließend eine sehr engagierte und konstruktive Diskussion, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte.
Schön.
Und das hat mich doch sehr positiv überrascht. Und es ist auch ein Beispiel, das zeigt, dass Beteiligung und lokales Engagement resilient ist, auch wenn es mal Ärger gibt. Und dass diese Beteiligung dann doch eine ganz wichtige Ressource für erfolgreiche Politik und lokalen Zusammenhalt sein kann.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick und auch nochmal fürs Starkmachen für Beteiligungsprozesse. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, das war Landaussichten. Dieses Mal mit Dr. Martin Scheele und mir, Mareike Mein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.